Verena, oh my fucking Gott, du glaubst nicht, was ich in meiner Schublade entdeckt habe. Ein absolutes Highlight, das in den nächsten Tagen von mir gerahmt wird mit einem wunderschönen goldverzierten Rahmen und das dann einen besonderen Sonderplatz bei mir in der Wohnung bekommen wird. Und zwar hältst du dich gerade fest?
Ja, jetzt spann mich nicht so lange auf die Folter.
So, pass auf, ich habe so eine Schublade bei mir, in der ich alles aufbewahre, was ich jemals so geschenkt bekommen habe. Also früher, als ich noch so aktiv auf YouTube war, habe ich ja super viele Fanpakete bekommen. Und ich habe ein Fanpaket von einer gewissen Verena bekommen.
Oh je, mir sparen Böses.
Und such a lovely brief from you, Verena. Oh mein Gott, das war der erste Kontakt von uns, außer irgendwelche Kommentare auf YouTube. Und es ist vom 18.12.2018. Es ist einfach 2,5 Jahre her. Oh my fucking God. So, hier, pass auf, ich lese dir vor. Und du hattest mir ein riesiges Potpourri an Sailor Moon Postern, Postkarten und allem rundherum noch beigeschickt. Habe ich natürlich auch alles hier noch liegen. Kommt mit in den Rahmen als absolute Ehre, Verzierung und Huldigung unserer Freundschaft und unseres Podcasts, Verena. So, ich lese dir jetzt vor, was du mir Charmantes geschrieben hast, ja?
Okay.
Lieber Mike, um deinem Sailor Moon Fanherz eine kleine Freude zu machen, habe ich noch ein paar Special Sachen hinzugepackt. Du wirst sie sicher sofort erkennen und ich bin gespannt, ob du nun wieder einen speziellen Anhänger tragen wirst. Vielen Dank für deinen YouTube-Kanal und ich hoffe, dass du uns noch lange Zeit viel Freude daran, ich dachte, du hättest dich verschrieben, dass du noch lange viel Freude daran haben wirst und wir deine Videos auch auf Instagram sehen können. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit und hoffentlich bald dein großes Manga-Zimmer mit vielen stabilen Regalen, damit deine Schätze gut zur Geltung kommen. So, Verena, und jetzt kommt der allerwichtigste Part in dieser Sache. Was ich nie, glaube ich, gemacht habe und was ich hiermit laut in die Welt hinausschreien möchte, dreht die Boxen oder was auch immer hier gerade den Podcast hört und hört, was Verena mir am 18.12.2018 mich gebeten hat, in die Welt hinauszuschreien und ich habe es nicht getan. Eine Bitte hätte ich an dich. Kannst du bitte mal in deinen Videos darauf aufmerksam machen, dass man mit seinen Fingernägeln keine hässlichen Macken in das Cover drückt? Das gehört zum Einmaleins des Manga-Lesens, neben saubere Hände, vor Licht schützen, nicht knicken und keinen Namen reinschreiben. Liebe Grüße, Verena. Verena, shame on me, hiermit. Also, liebe Leute, die hier alle zuhören, hört gefälligst auf, mit euren Fingernägeln Knicke und hässliche Macken in das Cover zu drücken. Das gehört ja wohl zum Einmaleins des Manga-Lesens. Verena, ist das jetzt, ist das so gut gewesen?
Ja, das war gut.
Sehr
ich habe das geschrieben, nachdem ich nach einem Jahr Manga-Lesen festgestellt habe, dass ich das selber gemacht habe. Ich war ganz schockiert, dass ich die allerersten Manga, die ich gelesen habe, habe ich mit meinen Nägeln irgendwie Kratzer in die Cover reingemacht beim Festhalten. Ich kann es kaum fassen, ich war richtig entsetzt von mir und dann musste ich dieses fatale Problem irgendwie verbreiten und habe gehofft, dass du es sagst, aber du hast es niemals in deinen Videos erwähnt.
Ich habe es nicht gemacht, oh Gott. Es ist wahrscheinlich ein Trauma geworden. Und Verena, ich hoffe, du aber hast das Einmaleins des Manga-Lesens inzwischen verstanden.
Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast.
Yeah!
Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
Hello, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch.
Hallo.
So, wir haben uns heute wieder was richtig Cooles ausgedacht, was Kreatives, was vor uns noch nie jemand gemacht hat. Absolut exklusive Premiere hier. Eine 30-Tage-Manga-Challenge.
In einem Monat, der 31 Tage hat. Also der Juli hat ja dann 31 Tage, aber okay. Obwohl die Folge kommt im Juni online, das kommt hin.
Sehr gut. 30 Tage an einen Tag zusammengefasst. Auf jeden Fall gibt es ganz viele Fragen rund um Manga und Anime, die wir heute beantworten wollen. Und wenn ihr Lust habt, ihr könnt wie immer auf Patreon mitdiskutieren. Das ist ja eine super Funktion, weil da posten wir die Folgen ja auch. Und da kann man ja im Vergleich zu anderen Podcast-Plattformen drunter kommentieren. Dann könnt ihr da gerne auch mitmachen und mal eure Sachen dazu schreiben. Finde ich immer super interessant. So, Verena, wollen wir direkt anfangen. Ich würde mal vorschlagen, du fängst an und ich lese dir, ich lese jetzt mal hier vor. Die erste Frage ist, weiß ich sogar von dir, dein allererster Manga.
Das ist gar keine Frage. Das ist eine Aufforderung.
Eine Aufforderung, Verena. Komm ihr auch bitte jetzt nach.
Mein erster Manga war Sailor Moon Band 1. Damals in der, war das noch Heine oder so? Face Comics, Sailor Moon Band 1. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich dran gekommen bin, aber ich wusste irgendwie in dem Alter, dass es diese Reihe gibt. Mit 14 oder was, wie alt ich da war. Und ich musste sie natürlich unbedingt haben und habe dann ganz artig mit Sailor Moon Band 1 angefangen und mit dann tatsächlich immer nach Erscheinung, wenn ich wusste, dass ein neuer Band da ist, mir den neuen Band von Sailor Moon gekauft. Und ich habe die auch immer noch zu Hause.
Die allerersten Bände, ja. Und weißt du, woran mich das jetzt gerade total erinnert? An unsere allererste Podcast-Folge, weil ich kann mich jetzt so aus der Erinnerung noch dran erinnern, dass ich dich damals gefragt habe, was dein erster Manga war und dass du genau diese Story in unserer allerersten Podcast-Folge noch erzählt hast. Mein Gott, Verena.
Ich habe sie dir ja schon zum 5. Mal erzählt. Ja, glaube ich.
Stimmt. Bei den Fragen können wir uns am Anfang oder bei den Aufforderungen, es sind ja keine Fragen, es sind Aufforderungen, können wir uns ja eh ein bisschen kürzer fassen, weil ich glaube, die ersten Sachen haben wir schon erzählt.
Und dein erster Manga ist, ich weiß es, Kizuna. Kizuna hatte deine Freundin in die Hand gedrückt in der Schule. Den hast du aber dann niemals gelesen.
Genau, richtig. Ich wollte gerade nämlich sagen, die Frage ist ja, ist die Aufforderung der erste Manga, den ich jemals in der Hand hatte oder der erste Manga, den ich jemals gekauft habe? Das ist ja ein Unterschied bei mir, muss man sagen. Du hast absolut recht. Der erste Manga, den ich jemals in der Hand hatte, war Kizuna. Weißt du jetzt auch, es waren zwei, muss ich dazu sagen. Welche zwei Mangas die ersten waren, die ich jemals gekauft habe?
Nein, du hast es in einem Video gesagt. Ach Gott, wir haben ein Patreon-Video. Da haben wir auch drüber gesprochen.
Ist noch gar nicht lange her, Verena. Bin jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
Es waren so viele Informationen, ich habe es mir nicht gemerkt, weil ich habe immer abgespeichert, Kizuna war dein erster Manga.
Den
Manga
in der
Love Story
hatte.
Band 1 oder so, keine Ahnung.
Ja, richtig. Aber nicht Band 1, aber Manga Love Story. Ich glaube, Band 8 oder 9 war der erste. Und Detektiv Conan Band 14, glaube ich, oder irgendwie so. Also Manga Love Story und Detektiv Conan random irgendein Band aus der Mitte raus. Ich habe keine Ahnung, warum ich nicht Band 1 gekauft habe, aber wahrscheinlich können das ganz viele Leute nachvollziehen, dass man in der Jugend oder so random einfach Wildbände aus der Mitte gekauft hat. Das waren meine allerersten Bände. Ach ja.
Ja, bei einigen Sachen können wir auch rausmachen. Wie gut kennst du deinen Podcast-Partner?
Boah, geil. ja, witzig. Boah, das machen wir. Wir fangen jetzt direkt an. Und zwar, das ist aber auch schwierig, weil es bei manchen Sachen einfach mehrere zur Auswahl gibt. Also der zweite Punkt auf der Liste hier ist dein Lieblingsmanga. So, und also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, weil ich finde ja sowieso, einen Lieblingsmanga zu benennen, ist immer super schwierig, weil ich habe zu unterschiedlichen Genres unterschiedliche Manga, die das benennen oder die das bedienen würden. Aber wenn ich jetzt überlegen müsste, was dein absoluter Lieblingsmanga ist, du hast halt so ganz zu verschiedenen Sachen unterschiedliche Feelings. Also auf der einen Seite muss ich natürlich sofort an Hunter x Hunter denken, den findest du ganz toll, aber ich weiß nicht, ob du sagen würdest, das ist dein Lieblingsmanga. Da bin ich jetzt nicht so von überzeugt. Deswegen würde ich jetzt zum Beispiel eher zu Jojo tendieren, dass du wahrscheinlich sagen würdest, dein Lieblingsmanga ist Jojo.
Großartig, Mike, ich klatsche für dich.
Oh, thank
das
you.
Das ist nämlich richtig. Ich habe Jojo's Bizarre Adventure als Lieblingsmanga aufgeschrieben.
Ja, mega.
Ich weiß nicht, ich feiere die Charaktere, glaube ich, aus Jojo noch mehr als die aus Hunter x Hunter. Hunter x Hunter ist insgesamt besser, aber Hunter x Hunter ist ja auch immer noch nicht abgeschlossen und Jojo unterteilt sich halt in die Arcs und wir haben bei Jojo schon über 100 Bände. Das Universum ist viel, viel, viel größer. Es gibt noch viel mehr Lieblingscharaktere für mich und ich liebe Jojo. Jojo macht mich glücklich.
Und was macht mich glücklich?
Dich macht auf jeden Fall glücklich Tsubasa Reservoir Chronicle und XXXHolic. Und dich macht Naoki Urasawa glücklich. Also ist es entweder das eine oder das andere, würde ich jetzt sagen.
Ja, ich musste mich auch entscheiden, Verena. Außerdem ist ja genau, die Frage nach einer konkreten Serie. Lieblingsmangaka kommt ja erst danach.
Ja, ja. Also, Tsubasa Reservoir Chronicle.
Nein.
Ach, schade.
Nein, Verena. Also bitte, das ist eine absolut geniale Serie. Aber wenn ich einen Lieblingsmanga benennen würde, dann würde ich niemals zu Tsubasa Reservoir Chronicle sagen. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich Trenton, also ich glaube von Naoki Urasawa gefällt mir Billy Bat am besten, wenn ich drüber nachdenke. Aber...
Ist es nicht, ne? Nee.
Ist es auch nicht. Mm-mm.
Ich bin komplett falsch. Aber ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher, was du in letzter Zeit so krass immer gelobt hast, weil... Dann weiß ich nicht.
Also ich fand das auch eine super, super schwierige Frage, weil wie gesagt, ich habe einfach zu unterschiedlichen Serien unterschiedliche Gefühle und ich habe nicht so eine spezielle Serie, bei der ich sage, das ist mein Number One All-Time Favorite, dass ich einfach abgöttisch feiere und nichts geht da drüber. Aber wenn ich eine benennen würde, was mein Lieblingsmanga ist, dann wäre ich super, super langweilig, weil ich dann danach gehen würde, eine Serie, die ich schon 20 Millionen Mal gelesen habe, die mich jedes Mal glücklich macht, bei der ich einfach die Charaktere liebe, die Story liebe und sonst was. Und deswegen habe ich mich an dieser Stelle für Dragon Ball entschieden tatsächlich. Einfach, weil das ein Manga ist, ja, wie gesagt, den habe ich 1000 Mal gelesen schon gefühlt. Ich suchte den jedes Mal durch. Ich mache ja gefühlt so alle 2 Jahre ungefähr mache ich einen Dragon Ball Reread. Und ich suchte es immer komplett durch. Ich liebe die Story. Ich habe so Glücksgefühle dabei. Und auch wenn ich jetzt sagen würde, Story technisch gesehen, ist Dragon Ball überhaupt nicht der stärkste Manga, den es überhaupt gibt. Aber ich liebe den einfach. Ich liebe diesen Manga abgöttisch und deswegen musste ich mich an der Stelle für diesen hier entscheiden.
Das macht absolut Sinn, dass du dann Dragon Ball genommen hast. Dann bist du viel logischer reingegangen. Aber ich habe auch mich ja natürlich entschieden für Jojo, weil Jojo halt einfach unglaublich viele Manga-Bände hat. Und man da je nach A kann man sich auch so verschiedene Schwerpunkte halt raussuchen. Also das ist da auch ein Vorteil. Und Dragon Ball, ja natürlich, ist toll. Langzeit, All-Time-Favorite.
So, die dritte Aufgabe, die wir haben, ist dein Lieblings-Mangaka. Ach, Verena, da rate ich jetzt auch wieder ein bisschen bei dir. Also, ich glaube nicht, dass, jetzt spoilere ich ja fast, aber ich glaube bei dir, du brauchst eh nicht lange überlegen, weil ich schon 20 Millionen Mal gesagt habe, was mein Lieblingsmangaka ist. Bei dir ist es auf jeden Fall nicht Naoki Urasawa. Es ist die Frage, ob bei dir auch, wie heißt der nochmal? Arashi heißt der von Jojo, ne?
Araki,
genau. Also könnte natürlich sein, aber vom Bauchgefühl her würde ich sagen, du würdest den nicht als Lieblingsmangaka benennen. Bei Yoshihiro Togashi, weiß ich nicht. Boah, das ist aber schwierig. Also ich muss mir eine etwas größere Auswahl lassen. Ich glaube, dass du entweder tatsächlich Kentaro Miura sagen wirst von Berserk oder Yoshihiro Togashi, obwohl ich auch nicht hundertprozentig Araki ausschließen würde, aber ich weiß es nicht genau.
Ich habe Araki aufgeschrieben, weil ja, Araki ist für mich ein Mangaka-Gott. Also wirklich, der zeichnet ja seit Mitte der 80er Jahre regelmäßig an Jojo und das in einem Tempo, was glaube ich so gut wie keiner in so langer Zeit durchgehalten hat. Also da ist er wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Er sieht immer noch aus wie 40, obwohl er keine 40 mehr ist auf jeden Fall. Ich glaube, der sieht sogar noch aus wie Mitte 30. Oder ich mag seinen Zeichenstil, ich mag seinen Erzählstil. Ich finde das großartig, ich finde seine Entwicklung großartig. Der zeichnet immer noch jeden Tag eine Seite mindestens, weil er ja jeden Monat ein Chapter Jojolien momentan veröffentlicht. Und ich mag den Stil. Araki, ich finde ihn super. Also er ist mein Lieblingsmangaka.
Ja, okay. Ja gut, bei mir brauchst du jetzt nicht großartig raten, ne?
Nee, Urasawa natürlich.
Absolut, Naoki Urasawa, ja. Also da kann man nichts gegen sagen. Es gibt einfach niemanden, der so überragend gute Stories für mich erzählt, die diesen Mystery Touch haben, die so geile Wendungen haben. Das Einzige, was ich jedes Mal kritisiere, der hat es einfach nicht drauf, gute Enden zu zeichnen. Ich habe noch keinen Manga von dem gelesen, bei dem ein zufriedenstellendes Ende war. Und ich hoffe noch, lieber Naoki Urasawa, du kannst es sowieso nicht mehr ändern, aber wenn du 20th Century Boys im Abschlussband 21st Century Boys nicht ordentlich abschließt, dann raste ich aus, verstanden?
Boah. Ich raste dann direkt mit aus. Also ja. Ich werde den Manga nicht an die Wand schmeißen, weil er 19 Euro gekostet hat, aber ich würde auch anders ausrasten, wenn das Ende von 21st Century Boys scheiße ist.
Wir haben nämlich ja ein Buddy Read gemacht, Verena, Michi und ich, und 20th Century Boys ist ja mit Band 11, also dem Sammelband, abgeschlossen, und das war ein Ende, wo du gedacht hast, das kann jetzt nicht euer fucking Ernst sein, und wir haben es uns damit schön geredet, dass ja noch 21st Century Boys kommt, und so wie wir das rausgefunden haben, hat Urasawa da den Verlag gewechselt und deswegen musste er den Manga umbenennen, und wir reden uns jetzt ein, er hat den einfach jetzt mit 21st Century Boys genau an der Stelle, wo es jetzt aufgehört hat, einfach noch zwei Bände weitergezeichnet, beziehungsweise ein Sammelband. Und wehe, das ist kein ordentliches Ende. Aber ich befürchte schon das Schlimmste, Verena. Naja, wir werden auf jeden Fall berichten, sobald wir das dann endlich gelesen haben. So, Verena, hier Nummer 4. Ein Charakter, mit dem du dich am meisten identifizieren kannst.
Das ist mir richtig, richtig schwer gefallen, weil tatsächlich, ich habe noch nie, also doch, beziehungsweise es gibt in Witchwatch, das läuft ja gerade auf der Manga Plus App, gibt es eine Nebencharakterin, die mir sehr ähnlich ist. Also wer Witchwatch liest, das ist, ja, muss ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich es genau erzählen möchte. Also, ich erzähle es mal nicht genau, sonst sage ich zu viel von mir privat. Ein Charakter, den ich so bewundere und wo ich denke, dass ich viele Parallelen habe, ist Tamaki aus Uran High School Host Club. Also, Tamaki ist mit einer der herzlichsten und aufrichtigsten Menschen, gleichzeitig total verträumt und verblendet. Okay, er ist total verzogen, weil er aus total reichem Hause, nee, Quatsch, er ist überhaupt nicht verzogen, er kommt aus total reichem Hause, ist aber total bodenständig, liebt die Sachen von armen Leuten, also wirklich wie so ein Prinz, der das erste Mal Kontakt mit Normalbürgerlichen hat, so verhält er sich halt, hieß sie Hikari? Nee, Hikari heißt sie nicht. Ich habe ihren Namen vergessen, so auf jeden Fall die weibliche Protagonistin, so verhält er sich ihr halt gegenüber. Ich weiß auch nicht warum, aber ich bin momentan immer zu geizig, mir anständigen Kaffee zu kaufen. Das heißt, ich trinke die ganze Zeit diesen löslichen Kaffee, der eigentlich total, ich glaube, den mögen total viele halt überhaupt nicht, weil ich trinke den halt, weil ich immer zu geizig bin für eine richtige Kaffeemaschine oder für so einen Vollautomaten. Tamaki hat das immer Pöbelkaffee genannt und seitdem, also ich trinke seit Jahren Pöbelkaffee, weil ich das auch seitdem den Namen so genommen, übernommen habe. Ich habe sehr viel, also ich wünschte, ich hätte viele Ähnlichkeiten mit Tamaki. Ja, das ist so Wunschdenken, glaube ich.
Aber
ich
macht Tamaki der richtig, auch richtig toll. Beim Boys Love Anime schauen die Rollos runter, damit die Nachbarn ihn nicht erwischen?
Nein. Ich glaube, Tamaki ist sehr begriffsstutzig. Also der checkt ja, auch ja. 10 Bände nicht, dass er in die Protagonistin verknallt ist und denkt, er hat väterliche Gefühle für sie und will sie beschützen. Und checkt halt überhaupt nicht, dass er total in sie verschossen ist. Also Tamaki ist sehr begriffsstutzig und sehr naiv und sehr leicht eingeschnappt oder zu kränken.
Also der Charakter, mit dem ich mich am allermeisten identifiziere, ist tatsächlich Yuko aus XXXHolics, die Hexe der Dimension. Ich finde die so geil und wirklich alleine diese total überdrehte Attitüde und immer so rumstolzieren und einen voll auf Diva machen, das ist so krass ich, und die liebt ja auch diese dramatischen Auftritte, das bin ja auch voll ich, wenn ich in so einen Raum komme, dann all eyes on me please, und sonst bin ich total angepisst und ein Fable für Dramatik. Und das einzige Gut, die ist so ein bisschen so eine Schnapsdrossel, ist jetzt nicht, ich trinke ja gar keinen Alkohol, aber
du bist eine Nutella-Drossel, glaube ich, oder? Du bist ständig auf Zucker die halbe Nacht.
Stimmt. Das, was für Yuko Alkohol ist, ist für mich Zucker. Zuckerpartys feiere ich dann immer. Also das ist so krass meins auch. Also der ganze Charakter, also vom Auftreten her und von der Personality und in sich voll, also so eine Drama-Person eigentlich nach außen hin, aber eigentlich voll so eine herzensgute Person. Und da kann ich mich total mit identifizieren. Und vielleicht ein paar Eigenschaften, die sie hat, vom Selbstbewusstsein. Also ich würde mich schon als sehr selbstbewusst bezeichnen, aber so an so manchen Punkten denke ich, boah, das Selbstbewusstsein hätte selbst ich gerne, was Yuko hat. Also, ach, das ist mein Love-Character, mit dem ich mich total identifizieren kann. Gut, Verena, Punkt Nummer 5 auf meiner Liste hier ist ein Manga, den du wirklich jedem empfehlen könntest oder kannst.
Ich habe da tatsächlich jetzt Hunter x Hunter mich also genommen, weil, also ja, mein Gott, Hunter x Hunter ist ein bisschen länger, das sind ja über 30, das sind schon fast 40 Bände, Aber es gibt ja auch den Anime. Der Anime ist auch auf den gängigen Streaming-Plattformen bis zu einer bestimmten Länge halt schon mal verfügbar. Die Story ist toll, man wird die Charaktere auf jeden Fall lieben. Es ist nicht so speziell wie Jojo. Jojo ist tatsächlich sehr speziell, das kann man nicht jedem empfehlen. Und Hunter x Hunter ist einfach großartig. Wenn jemand mal bereit ist, eine Manga-Reihe zu lesen, und es ist unvernünftig, jemandem dann direkt so eine lange Reihe zu empfehlen. Aber wenn das ein Manga-Leser ist, würde ich dem auf jeden Fall Hunter x Hunter empfehlen.
Ja, okay, finde ich absolut nachvollziehbar, ja. Bei mir ist es tatsächlich was, auf das ich gerade aktuell erst gestoßen bin, und zwar Bright Sun, Dark Shadows, unser Buddy Read von Patreon, zu dem ich auch nur noch mal jedem herzlich einladen kann. Wirklich, ihr verpasst was. Das ist so ein bisschen, Verena und ich haben da letztens drüber diskutiert, dass diese Serie gar nicht so krass bekannt ist. Ich kann mir das gar nicht erklären. Der erste Band ist ja jetzt auch etwas über ein Jahr nach Erscheinen immer noch in der ersten Auflage verfügbar. Also anscheinend hat er noch nicht so diesen Anschwung gefunden, den er verdient, aber das ist eine überragend gute Serie. Eines meiner absoluten Highlights, die aktuell noch laufen. Also in Deutschland, in Japan ist er ja seit kurzem abgeschlossen mit 13 Bänden. So überragend großartig. Und ich kann mir vorstellen, dass ein ganz, ganz großer Teil aller Manga-Leser den wahnsinnig, wahnsinnig gut finden wird. Ich habe den in der Ersteindruck-Folge vorgestellt. Und wie gesagt, wir machen ja gerade auf Patreon einen Buddy-Read dazu. Ihr könnt auch immer noch gerne einsteigen. Ihr habt nichts verpasst. Alles, was wir bis jetzt gemacht haben, ist noch verfügbar. Und wir sind auch noch überhaupt gar nicht weit. Also gerne auf patreon.com/otaku kommen und sich unserem Buddy-Read anschließen. Es lohnt sich unbedingt. Das ist einfach eine absolute Brainfuck-Serie.
Ich glaube, es liegt daran, der kam ja damals raus, als Corona anfing. Und damals waren die Verlage, glaube ich, noch nicht flexibel genug, dass sie halt ihre Marketingstrategie auf online so gut umgestellt haben. Weil dann waren die Läden zu und man kam nicht mehr an den Band ran, oder man wurde nicht darauf aufmerksam, weil man zufälligerweise durch die Bücherei oder durch den Thalia oder was auch immer stöbert. Und dann ist der Band ja auch noch eingeschweißt. Also dadurch, dass ja die alle Extras haben, sind alle Bänder eingeschweißt. Also kann man auch nicht einfach drin blättern und stellt halt irgendwie fest, wow, das ist ja ganz anders, als ich mir das halt vorgestellt habe. Und ich glaube, ganz viele haben da eine falsche Vorstellung. Das ist halt wirklich ein richtig guter Thriller, ist es, ne?
Ja, Thriller, Mystery, so in diese Richtung. Also wie gesagt, wir haben den in der Ersteindruck-Folge vorgestellt und auf Patreon stellen wir den auch sehr ausführlich vor und mit unserem Buddy Read. Und selbst wenn ihr nicht auf Patreon kommt, lest unbedingt Bright Sun, Dark Shadows. Der ist überragend gut, wirklich, wirklich, wirklich. So, Verena, jetzt kommen wir, das fand ich tatsächlich sehr, sehr schwer, weil es ähnlich ist zu der Frage, die wir vorher hatten, dein Lieblingscharakter.
Ich habe mich da jetzt auch, ich habe da mehrmals durchgestrichen, jetzt habe ich am Ende, habe ich doch Gintoki Sakata genommen aus Gintama. Ich mag ihn einfach, ich finde, bei ihm ist auch dieses Rundum-Paket, ich finde die Synchronstimme toll, zum Anime halt jetzt bezüglich natürlich, also die japanische, nicht die deutsche. Ich finde den Style toll, ich mag dieses seinen Charakter, ich mag es, dass er total Süßigkeiten verfressen ist, also das ist auch so ein Zuckerholic. Andersrum ist er noch so praktisch so Kind geblieben, also der ist ja auch dann, keine Ahnung, ungefähr so alt wie ich vielleicht, liest natürlich die Jump jede Woche, totaler Manga-Suchti, stinkend faul teilweise, aber wenn es halt drauf ankommt, ist er natürlich der Held der Geschichte und ich mag Gintoki vom Charakter unglaublich gerne.
Oh, sehr süß. Also bei mir wird's richtig langweilig, weil ich muss einfach nochmal den gleichen Charakter benennen wie eben Yuko aus XXXHolic. Ich habe da echt mir den Kopf zerbrochen. Ich sitze jetzt auch gerade hier in meinem Manga-Zimmer schon wieder. Und wenn ich auf alle Serien gucke und wenn ich jetzt wirklich überlege, einen Lieblingscharakter, dann denke ich an einen Charakter, dessen Charakter, logischerweise, wer hätte das gedacht, ich total feier, den ich super stark finde, der für mich eine wirklich starke Persönlichkeit hat, der auch nicht 0815 ist, sondern einfach super einzigartig ist irgendwie, und so diese Ansprüche, die ich daran habe, was ich gut finde, finde ich in keiner anderen Serie. Ich mag natürlich super viele andere Charaktere auch, aber dass ich wirklich sagen würde, boah, das ist ein Lieblingscharakter von mir, das ist einfach nur Yuko. Und deswegen muss ich langweilig an dieser Stelle sein und hier nochmal Yuko benennen.
Das ist gar nicht langweilig. Das heißt, du könntest auch der Hauptcharakter in XXXHolic sein. Das wäre
absolut
perfekt auf dich zugeschnitten.
So, Verena, Punkt 7. Ein Manga, den du aufgehört hast zu lesen, aber du wünschtest, du hättest es nicht getan.
Ja, ich habe da jetzt tatsächlich, also ich habe den Fehler schon behoben, also ich habe es schon bereut und ich habe es schon korrigiert. Mob Psycho 100. Ich habe Mob Psycho 100 damals bei Carlsen gesammelt, irgendwie so keine Ahnung, es waren 5 oder so, und habe das auch gelesen, habe es dann verkauft, weil ich dachte, gefällt mir nicht. Dann habe ich den Anime geguckt, und das war aber auch zufällig. Also ich wollte meinen besten Freund dazu bequatschen, dass er mit mir Animes guckt, und dann meinte er, weil er halt One Punch Man Fan ist, würde er sich bereit erklären, mit mir Mob Psycho zu gucken. Und ich habe dann natürlich erstmal den Anime gekauft, so voll schlau, so, juhu, ich kann ihn dazu bringen, mit mir Animes zu gucken. Ich brauche den Anime, für den er bereit wäre. Habe ich mit ihm dann in einer Nacht- und Nebel-Aktion halt komplette Staffel 1 von Mob Psycho geguckt, habe den Sinn dieser Geschichte verstanden, habe sie für sehr gut befunden und habe mir danach dann den Manga wieder gekauft. Und jetzt habe ich Mob Psycho 100 natürlich komplett zu Hause und muss es nochmal weiterlesen. Aber es ist auf jeden Fall eine richtig gute Geschichte und zu Unrecht verurteilt für den schlechten Zeichenstil. Also so schlecht ist der Zeichenstil tatsächlich nicht. Also er ist schon schlecht, aber er ist nicht so schlecht, wie alle halt immer tun, wie er wäre. Und ich finde es halt irgendwie auch mega sympathisch, dass der Anime sich an die Qualität der Zeichenvorlage halt gehalten hat. Also der Anime hat ja auch so einen ähnlichen Zeichenstil, aber der ist trotzdem mega gut animiert, der hat eine mega gute Synchro und alles, und also ich bin richtig begeistert. Also Mob Psycho ist wirklich ein total unterschätzter Manga und ich bin selbst drauf reingefallen und habe den ja schon mal abgebrochen und habe es dann bereut und ihn wieder gekauft.
Lustigerweise, das genau, was du kritisierst, ich hatte den auch mal hier zu Hause, ich hatte sogar relativ weit, ich glaube, ich hatte bis Band 12 oder irgendwie so. Und ich finde den Zeichenstil eine absolute Katastrophe. Ich habe da reingeguckt und ich habe gedacht, oh nee. Und ich glaube tatsächlich, dass der mir thematisch sogar gefallen könnte. Und ich habe ihn genau aus diesen Gründen, wegen dem Zeichenstil, habe ich ihn verkauft. Und inzwischen denke ich auch, also ich habe ihn damals bei Avell gekauft, wie ganz viele spontan Käufe von mir jemals. Aber also du kannst das immer ganz gut einschätzen. Der geht doch auch in so eine Mystery-Richtung, oder? Die mir ganz gut gefallen könnte.
Auf jeden Fall. Es geht ja um, also der hat ja übersinnliche Fähigkeiten und dann haben sie da so eine, es ist teilweise sehr schwarzer Humor. Es ist Mystery. Aber ich kann es so schwer erklären. Es ist wirklich gut. Guck dir den Anime an, anstatt den Manga zu lesen, wenn das mit dem Zeichenstil gar nicht geht. Anime auf Crunchyroll mit deutscher Synchro.
Okay, also pass auf, bei mir musste ich tatsächlich jetzt ein bisschen überlegen, weil wenn ich so als ich zuerst drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, also alle Serien, die ich abgebrochen habe, habe ich abgebrochen, weil ich sie halt scheiße fand und sie wahrscheinlich immer noch scheiße finden würde. Aber dann mit ein bisschen mehr drüber nachdenken, kam mir die gute Idee, man kann ja noch ein bisschen weiter zurückgehen in die Anfänge, weil ich hatte ja zweimal den kompletten Break, dass ich aufgehört habe, mit Manga zu lesen. Und damals habe ich nämlich Oh My Goddess einfach nur total geliebt und immer fleißig den neuesten Band gekauft. Und dann habe ich ja alle Mangas verkauft und nicht mehr weitergelesen. So, und jetzt habe ich Oh My Goddess zu einem großen Teil im Regal stehen. Ich glaube, bis Band 30 komplett und dann noch 2 der hinteren Bände. Und so ein bisschen gemixt, aber diese ganzen anderen, diesen Kladderadatsch von Band irgendwie 33 bis 44 oder so, das kriegt man einfach nicht mehr. Es ist wirklich eine der am schwierigsten Gebrauch zu kriegenden Bände überhaupt, würde ich mal behaupten. Und ich bereue wirklich, dass ich diesen Manga damals nicht weitergesammelt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn mega, mega gut noch finden würde, aber es hat mich immer super unterhalten. Also ich liebe den Zeichenstil. In den ersten Bänden ist der noch furchtbar, aber gerade hinterher von Kosuke Fujishima, toll, 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 einfach nur. Und ich mochte diese Story immer super gerne von Oh My Goddess. Und jetzt kommst du halt wirklich gar nicht mehr dran. Also ich gucke zwar immer mal wieder, ob ich irgendwas finde, aber, also Verena, du kannst es ja besser einschätzen als ich, aber an diese Oh My Goddess Bände zu kommen, ist wirklich ein Ding der Unmöglichkeit.
Einmal im Jahr verkauft vielleicht jemand Oh My Goddess komplett für 300 Euro und das musst du dann sofort sehen, ansonsten hast du keine Chance. Ja, das ist, das passt auf jeden Fall sehr gut, die Antwort. Das ist etwas, was man wirklich bereut.
So, Nummer 8 sind wir schon. Oh, da bin ich gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier den gleichen genommen haben oder
die
gleichen.
Nee, haben wir nicht, ganz sicher nicht.
Okay, du weißt schon, was ich genommen habe.
Ja, natürlich weiß ich, was du genommen hast. Genau, sie hat rosane Haare.
Ja, richtig. der nervigste Charakter.
Ja, also du hast Chibiusa
genommen. Soll ich anfangen?
Ja,
genau, ich habe Chibiusa genommen. Das ist auch so lustig, weil der liebe Brown hatte mich vor einiger Zeit gefragt, ob ich ihm auch, ich weiß nicht, ob es für so eine ähnliche Challenge war, auf jeden Fall sollte ich 4 Fragen beantworten mit jeweils 30 Sekunden zu speziellen Themen. Und da war auch die Frage dabei nach dem für mich am allernervigsten Charakter. Und selbst da habe ich keine Sekunde drüber nachgedacht. Und es war sofort für mich klar, um Gottes Willen, Chibiusa, Sailor Chibi-Moon. Boah, wirklich, ich kriege so Aggression, wenn ich die schon sehe. Das ist die nervigste Person, die jemals in einen Anime geschrieben wurde. Und hier muss man aber auch nochmal betonen, dass die Anime-Chibiusa, und zwar aus dem 90er-Anime, das Allerschlimmste ist überhaupt. Also im Manga und in Crystal geht es einigermaßen, aber im 90er-Anime ist das wirklich, sobald ich die nur sehe und diese furchtbare Stimme höre, das triggert alles in mir und das Verhalten, und da könnte ich immer nur reinschlagen und Aggressionen gegen kleine Kinder entwickeln. Also furchtbar, 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 furchtbar. Aber ich bin ganz interessiert, wen du genommen hast, wenn es nicht Chibiusa ist.
Du willst den Charakter nicht kennen, der ist aus Gintama und das ist halt ein Nebencharakter. In Gintama gibt es Elisabeth. Elisabeth ist, keine Ahnung, irgendwie so ein verkleideter Mann, der so ein fettes Entenkostüm trägt oder sowas. Ich habe das überhaupt noch nie verstanden. Auf jeden Fall läuft Elisabeth die ganze Zeit mit den langen schwarzen Haaren rum, den ich ja eigentlich mag, das Name ich gerade nicht weiß. Und Elisabeth ist so ähnlich wie in Ranma 1/2, der Vater, wenn der Panda ist, dann kann der ja nicht sprechen. Und Elisabeth spricht halt auch nicht. Hat halt immer dann so Tafeln, die sie halt hochhält. Ist total hässlich, dieses Viech. Und es ist halt offensichtlich ein Mensch in einem Kostüm. Weil abends, wenn diese Elisabeth halt umfällt, dann sieht man halt da so Männerbeine unter diesem komischen Kostüm. Ich denke immer, was ist das für ein scheiß Charakter? Und dieser Charakter ist auch noch von dem, das Haustier und der beste Freund. Und ich habe, oder es soll denn sie sein? Sie heißt ja Elisabeth, obwohl es ja eindeutig ein Mann ist. Boah, ich kriege eine Krise bei diesem Charakter. Der nervt mich dermaßen. Oder sie, es nervt mich dermaßen. Ich rege mich über jede Folge auf, in der Elisabeth eine wichtige Rolle kriegt und total häufig auftaucht. Ja, ich mag sie nicht. Ihn. Ja. Es ist ein Mann. Das sind behaarte Beine mit so komischen Badelatschen unter dem Kostüm. Männliche Beine, definitiv.
So viel Shaming auf einer Stelle. Verena, Frauen müssen sich nicht die Beine rasieren, wenn sie nicht möchten. Also bitte.
Ich bin mir trotzdem sicher, dass das ein Mann unter diesem Kostüm ist.
I know what you mean. Aber es klingt auf jeden Fall sehr skurril. Jemand, der die ganze Zeit in einem Entenkostüm rumrennt und dabei wahrscheinlich sehr penetrant nervig ist, wie ich es mir vorstellen kann. Ich habe ja immer Lust, wirklich mal in Gintama reinzulesen, wenn ich nicht 20 Millionen andere Sachen auf meinem Lesestapel habe. Obwohl, ich möchte an dieser Stelle mal ganz kurz sagen, ich habe richtig, richtig viel angefangen abzuarbeiten. Ich habe auch ein Video auf Patreon dazu schon gepostet und es wird noch eins kommen, denn ich mache gerade, dass ich ganz viele alte Serien rereade. Also das ist so ein bisschen der Titel Reread nach 15 Jahren. Wie gefallen mir die Serien, die ich früher gefeiert habe, heute? Und da habe ich ganz, ganz viele alte Serien, habe ich jetzt nochmal angelesen, die ich früher super gefeiert habe, an deren Handlung ich mich gar nicht mehr erinnern konnte, und spreche jetzt darüber, wie sie mir heute gefallen. Also auch noch ein Grund mehr, auf Patreon vorbeizuschauen. Und jedenfalls bin ich da gerade so ein bisschen am Abarbeiten. Und dann habe ich nämlich endlich mal wieder Zeit, mich auch auf neue Serien zu konzentrieren. Und dann, Verena, I swear it to you, werde ich irgendwann auch mal in Gintama reinlesen, auch wenn es eigentlich total dumm von mir ist. Denn ob die Serie jemals in Deutschland abgeschlossen sein wird, man weiß es nicht. Und wenn sie mir dann gefällt, habe ich ja direkt ein Problem. Aber ich glaube, du hattest ja gesagt, es gibt so ein paar Stellen, bei denen man ganz gut aufhören kann und dann zumindest einen einigermaßen zufriedenstellenden.
Es ist total episodisch erzählt. Also du kannst wirklich einfach mal reintesten, 5 Bände lesen, weil du sagst ja immer, die perfekte Länge, bei dir sind mittlerweile so 10 Bände oder so in die Richtung. Vielleicht mal, wenn es Naoki Urasawa ist, 20. Aber da ist Gintama eindeutig außen vor mit über 70 Bänden in Japan abgeschlossen. Das weiß ich nicht, ich glaube, das ist für dich nichts mehr, das liest du dann nicht. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass du wirklich eine Reihe noch liest, die so lang gezogen ist wie Gintama.
Okay, dann erzähl mir doch mal, Verena, einen Manga, von dem du gerne eine Anime-Adaption sehen würdest.
Ja, da habe ich auch sehr lange überlegt. Also ich habe jetzt keine alten Reihen genommen. Es gibt auch relativ viele tolle Burst Love-Titel, die Anime-Adaptionen gebrauchen können, aber die sind ja meistens eh nicht so gut oder es ist halt nur ein Film. Aber dann kam mir die Idee, es sei denn, es gibt es schon, ich meine, es gibt es noch nicht. Solo Leveling braucht auch noch ein Anime, oder nicht? Oder gibt es den schon? Nein,
keine
ne?
Keine Ahnung.
Ich meine, ich habe da noch nichts von gehört. Solo Leveling wäre als Anime, glaube ich, mega geil. Also das, wenn es gut umgesetzt ist, die Story ist cool, da kannst du echt toll was zu machen von der Animation und von den Effekten und von der Musik und allem drum und dran. Solo Leveling braucht eine Anime-Adaption.
Ja, da kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall gut läuft. Obwohl ich überlege gerade allgemein, ob so E-Comics, ob es da überhaupt schon Animes von gibt, außer jetzt hier Hyperventilation, was der Autor oder die Autorin, weiß ich gerade gar nicht, selbst halt umgesetzt hat. Aber so allgemein würde mir jetzt gar nichts aus dem Bereich einfallen. Doch Re:Life. Re:Life hat eine Anime-Adaption, stimmt. Naja, ich bin gespannt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das früher oder später von Solo Leveling kommt. Dafür ist die Serie einfach zu krass beliebt. So, ich musste genauso lange überlegen, Verena, wie du. Ich dachte erst, ich könnte auch wieder Bright Sun, Dark Shadows sagen, aber dann habe ich mir gedacht, es ist ja jetzt eine Anime-Adaption angekündigt, von daher brauche ich mir ja gar keine mehr wünschen. Und dann habe ich weitergedacht und ich würde mir tatsächlich eine von 20th Century Boys wünschen. Ich habe letztens erst erfahren, habe ich auf Twitter gesehen, Ninotaku TV hatte nämlich gepostet, dass er sich unbedingt wünscht, dass der Anime von Monster nach Deutschland kommt. Und ich wusste überhaupt gar nicht, dass es eine Anime-Version oder eine Anime-Umsetzung von Monster überhaupt gibt. Gibt es aber anscheinend, soll nur grottenschlecht animiert sein. Aber wäre mir egal, ich würde es unfassbar gerne sehen. Aber sehr unwahrscheinlich, würde ich mal sagen. Monster ist ja schon, also der Manga ist ja schon speziell. Und die Kosten, einen Anime nach Deutschland zu bringen, sind ja noch mal höher als der Manga. Von daher würde ich sagen, unwahrscheinlich. Aber wenn ich etwas wünschen dürfte, da ich das halt jetzt gerade ganz, ganz frisch gelesen habe, 20th Century Boys oder auch Billy Bat. Obwohl, ich würde wirklich gerne die Umsetzung von 20th Century Boys sehen.
Habe ich mir gedacht, so ein bisschen, dass da in die Richtung von dir was kommt.
Okay, also, wir sind schon bei Punkt 11. Mein Gott, Verena. Aber oh Gott, wir labern auch schon wieder richtig lange.
Wir labern, ja, ja.
Wenn wir einmal ins Schnacken kommen, wir beide hier. So, wir sind bei Punkt 10, Entschuldigung.
Nee, das fand aber ich Punkt 11. Nee, 10. Oh Gott.
Ja, 10. Jetzt bist du auch schon ganz verwirrt, weil das so eine ähnliche Frage ist. Jetzt geht es darum, ein Manga, von dem du gerne mehr, also das ist auf Englisch, deswegen müssen wir das so ein bisschen übersetzen, von dem du mehr Anime sehen, gerne mehr. Also wir hatten vorher gesprochen und Verena hatte das so ein bisschen gedeutet, dass man mehr Anime-Episoden gerne sehen würde, weil der vielleicht nicht zu Ende gebracht wurde oder sowas. Was ist da bei dir?
Bei mir ist es jetzt Angel Sanctuary geworden. Angel Sanctuary hatte ja in Deutschland hier meine Lieblings-Synchro-Stimmen-Kombination ever, so ungefähr. Also die Yami ganzen Yugi. Guten alten Sprecher, genau. Und ich mochte auch die ersten drei, es sind ja nur drei Folgen, ich mochte die unglaublich gerne. Ich finde Angel Sanctuary abgöttisch gut. Und ich wäre so glücklich gewesen, wenn er damals in den 2000er Jahren als Anime komplett adaptiert worden wäre. Weil irgendwie, ich mag diesen alten Anime-Stil von früher. Der ist teilweise richtig episch, wenn man dann auch hier mit Vision of Escaflowne und sowas und ach, das ist alles in der Zeit entstanden. Einige gute Gundam-Teile sind in der Zeit entstanden. Inuyasha ist in der Zeit entstanden, glaube ich. Deswegen Angel Sanctuary hätte ich gerne komplett als Anime adaptiert.
Man kann ich absolut wirklich nachvollziehen und ich will jetzt mal ganz, ganz unverschämt sein und mich einfach anschließen, obwohl ich, also ich hatte mir ja vorher jetzt Gedanken gemacht und hätte jetzt einfach mal Ranma 1/2 gesagt, aber ganz ehrlich ist es mir gar nicht so wichtig, dass Ranma 1/2 auch in Deutschland irgendwie abgeschlossen wird oder ein richtiges Ende bekommt, weil ich den Manga total sehenswert finde, aber ich finde deine Argumentation richtig gut, weil Angel Sanctuary ist so ein wahnsinnig gutes Werk und ich glaube in Anime-Form wäre es auch viel, viel besser verständlich als im Manga, dass man diese komplexe Handlung besser versteht und deswegen bin ich jetzt mal so unverschämt und schließe mich einfach dir an und sage auch Angel Sanctuary. So, jetzt sind wir aber bei 11 angekommen. Ein Manga, der dich einfach glücklich macht, wenn du ihn liest?
Da gibt es relativ viele. Da darf halt nichts Schlimmes passieren. Ich darf niemals irgendwie Angst haben, dass jemandem irgendwas Ungerechtes passiert. Also das ginge schon nicht mehr. Zum Beispiel Kiss Me Teacher, Junji Romantica, sowas in die Richtung. Das macht mich beim Lesen immer glücklich.
Jetzt hatte ich irgendwie ein bisschen was Dramatischeres, also dass du jetzt voll mit der guten Serie um die Ecke kommst. Nee, also dass du jetzt voll das Ding raushaust und sagst, mal diese eine Serie, wenn ich die lese, macht es mich total happy und jetzt kommst du mit so Wischiwaschi. Ja, es gibt eigentlich 20 Millionen Serien, die ich da benennen könnte.
Ja,
da bin ich ein bisschen enttäuscht.
Fluffige Liebesgeschichten.
Okay, also
ohne groß Drama, wo die Leute miteinander sprechen. Teilweise auch, ich kann da auch einen Shoujo nehmen, Spice and Custard. Spice and Custard ist auch unglaublich süß. Die essen gerne Kuchen in der Geschichte, die reden immer sofort. Der Typ ist schlau und erkennt und sagt sofort, was los ist. Und sie ist eine ganz süße. Also ich könnte auch Spice and Custard nehmen oder Kokoro Button oder irgendwas komplett ohne Drama, wo alles nur happy ist.
Okay, also ich musste tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken, aber ich glaube, ich habe tatsächlich eine sehr, sehr gute Serie gefunden. Und zwar Killala Princess. Ah, weil der macht mich wirklich einfach nur happy. Das ist ja dieser Mix aus so eine typische, ein Manga-Mädchen, nenne ich es jetzt mal ganz unverschämt, die auf alle Princesses trifft. Und mit denen Abenteuer erlebt und so. Und das macht mich so happy beim Lesen, wirklich. Ah, ich liebe ja eh diesen Mix Disney meets Manga. Und Killala Princess ist da eine ganz, ganz tolle Mischung, weil da auch jetzt nichts ganz Schlimmes passiert. Und selbst wenn, also sowas, ich bin da ja total emotions- und gefühlskalt, muss ich ja leider sagen. Aber der macht mich happy, wenn ich da die ganzen Disney-Prinzessinnen sehe, wie die zusammen Abenteuer erleben und diese ganzen Figuren aus dem Disney-Universum in Manga-Form in einen Manga eingebunden und in so eine süße und fluffige Story mit diesen ganzen Prinzessinnen und die dann irgendwas suchen müssen. Da habe ich jedes Mal ein happy, warm feeling inside of me und der macht mich einfach glücklich. Also ich glaube, das ist für mich die perfekte Wahl. So, Verena, Punkt 12. Dein Manga-Crush.
Der sexieste Manga-Charakter ever, der jemals geschrieben wurde. Also es gibt doch mehrere. Aber ich würde jetzt auch so vom Style und sowas, und weil der halt praktisch in unserer Zeit halt lebt, Rohan Kishiba aus JoJo's Bizarre Adventure Part 4 nehmen. Der ist richtig sexy. Ja, das wäre ein Mann zum Verlieben, wenn der real wäre.
Ist das nicht der du beim Test, den wir gemacht haben, warst?
Nee, ich war ja, der Test ging ja nur Charaktere aus Part 1, 2 und 3. Also da konnte
okay.
man konnte gar nicht er sein. In Part 4 ist er nicht der Main-Man, sondern er ist halt ein Main-Charakter, aber nicht der Main-Charakter. Der ist ein Mangaka in der Geschichte und ein bisschen eitel, ein bisschen egoistisch, relativ stark von seiner Kraft her. Ja, und er sieht halt unglaublich gut aus. Ein Manga-Crush zeichnet sich dadurch aus, dass der halt sexy ist, ne? Also,
ja.
Und er gehört auch zu den, also er gehört nicht zu den Bösewichten in Part 4.
Also mein Manga-Crush ist einer, den ich seit ewigen Jahren habe und den wahrscheinlich jetzt keiner groß nachvollziehen kann, aber ich... Wenn ich einen Manga-Crush benennen müsste, dann wäre es Son Goku. Ich finde den so sexy. Ich weiß nicht, warum. Ich mag die Art von Son Goku total gerne. Der ist ja so ein richtig durchtrainierter Muskelheld, aber gleichzeitig hat er auch so eine naive und weiche Seite. Und ich finde den irgendwie, finde das Aussehen, ich bin total in love mit Son Goku. Obwohl der ja eigentlich stehe ich ja auf so Testobomben, die so ganz dominant sind und sowas. Und eigentlich passt Son Goku da gar nicht rein. Aber ich weiß nicht, warum ich finde, das ist wirklich so mein größter Manga-Crush überhaupt, den ich haben könnte. Ich finde den einfach nur hot as fuck.
Das hast du noch nie erzählt. Das höre ich gerade wirklich zum ersten Mal. Ich bin da irgendwie gerade voll positiv von beeindruckt. Ich wusste gar nicht, dass du einen Manga-Crush hast. Ich finde das toll.
Und jetzt kommt wieder Mike's Too Much Information Story. Wirklich, also ich habe eigentlich wenig Sexual Fantasies mit Manga- oder Anime-Charakteren. toucht mich einfach überhaupt gar nicht, nur mit Son Goku. Und es gibt so eine ultra peinliche Verfilmung, Sailor and the Seven Balls heißt die, grottenschlecht animiert, wo sich ganz viele verschiedene Manga-Figuren aus irgendwelchen in den 90ern und Anfang 2000er bekannten Serien, oder ich glaube nur 90er, in so einem Haus treffen und so einen Rudelbums veranstalten. Und oh, ja, ich möchte jetzt nicht mehr ins Detail gehen, aber auf jeden Fall fand ich Son Goku immer sehr, sehr heiß. Und es gibt eine tolle Szene, wie er mit, ich glaube, Sailor Venus im Fahrstuhl da bumst. Oh Gott, ist dieser Podcast wird nicht jugendfrei. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, auf jeden Fall. Ich lese einfach mal den nächsten Punkt vor. Okay? So, Punkt 13. Die epischste Manga-Szene of all time. Ich möchte vorwegnehmen, weil ich hoffe, wir haben die gleiche, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher.
Nee, haben wir nicht.
Du weißt, was ich nehmen möchte?
Nein, ich habe absolut keine Ahnung, was du nehmen willst.
Also du hast also was aus Jojo, was ich nicht gelesen haben kann.
Nee, ich habe was aus Naruto, was du nicht kennst, glaube ich.
Okay. Ja, dann hau raus.
Gott, also Achtung, Spoiler, Naruto Finale. Also irgendwie, keine Ahnung, Band 65, irgendwas um den Dreh rum. In Naruto ist es auf jeden Fall so, dass einige wichtige Charaktere ja irgendwann sterben. Und es gibt aber eine Jujutsu, was Tote wiederbeleben kann. Also die sind dann halt immer noch tot, aber irgendwie wird halt dieser Körper wiederhergestellt und die fungieren dann irgendwie als so eine Art Marionetten für denjenigen, der halt diese Fähigkeit halt gewirkt hat. Und am Ende von Naruto bricht ja ein riesiger Krieg aus. Und die dann werden halt ganz viele Charaktere über diese Fähigkeit wiedergeboren oder nicht wiedergeboren, aber halt wieder auf, dass sie wieder auferstehen, als, ich meine, als Marionetten von irgendeinem Typen halt. Und dann müssen die halt in diesen Krieg ziehen. Und da gibt es einen, so eine Doppelseite, wo die gerade alle formiert sind. Und ich dachte damals so, oh mein Gott, was ist das? Ein heftiges Panel und das hat mich sehr beeindruckt. Es ist nur wieder 2 Jahre her, das heißt, ich kriege es gerade gar nicht so genau auf die Reihe, aber dieses Bild habe ich noch vor Augen, dass ich da dachte, oh mein Gott, mein Herz zerspringt gleich, weil ich das tatsächlich richtig schlimm fand, dass man nochmal mit dem Tod von diesen ganzen Charakteren halt irgendwie konfrontiert wurde und teilweise hatten die auch noch die Erinnerungen halt und unter anderem ist das ja auch Itachi passiert, dass der gestorben ist und dann wiedergeholt wurde. Ja, das war, für mich war das episch.
Ja, kann ich tatsächlich sogar nachvollziehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Szene, die ich jetzt habe, ist gar nicht so thematisch davon entfernt. Also ich muss ganz klar das Finale vom goldenen Zeitalter von Berserk benennen. Auch Spoiler, Berserk, wo dieser große Showdown ist und jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt der nochmal? Der
Griffith,
Blonde.
Guts?
Griffith, genau, Griffith. Als Griffith sich dann selbst zum Gott erhebt da und diese ganzen Menschen geopfert werden und Guts auf diesem riesigen Berg an Leichen hochkraxelt und noch alles versucht zu verhindern und so, das ist so episch gezeichnet. Von der Dramatik her, das war einer der wenigen Mangas, die mich emotional da an dieser Szene wirklich richtig bewegt haben, wo ich so übertrieben mitgefiebert hat, was ich einfach so unfassbar krass, schrecklich und dramatisch fand, weil Griffith am Ende entscheidet, dass alle seine Freunde, seine ganze Truppe und eine riesige Anzahl Menschen geopfert werden, damit er selbst zum Gott wird. Und ich fand das so eine krasse Entscheidung. Und allein, also ich meine, der Weg dahin, das goldene Zeitalter, ist ja eh unfassbar überragend. Wie wird der Mensch da überhaupt zu so einer Bestie, die so etwas Schreckliches macht? Aber dieses Opfer, das da am Ende gemacht wird, diese Opferszene, die ist so dramatisch, so krass und heftig und die hat sich so sehr in mein Gedächtnis eingebrannt und ich finde die auch im Anime, also es gibt ja zwei goldene Zeitalter-Filme auf Netflix und darin ist die so gut umgesetzt und so dramatisch und ich habe da so krass mitgefiebert und das ist einfach nur bahnbrechend, überragend gut gewesen und hat mich richtig, richtig mitgenommen. Okay, the next one ist ein Manga, den du noch nie wirklich gemocht hast, den aber jeder andere mag.
Hast du da was?
Ja, absolut habe ich da was. Und ich habe da sogar ein doppeltes Portfolio an allem drum und dran. Und zwar One Piece. Wer hätte das gedacht? Habe ja schon 20 Millionen Mal erzählt. One Piece. Ich habe es wirklich, wirklich, Leute, ich habe es versucht. Ich habe One Piece mehrmals angefangen zu lesen und ich habe einmal sogar bis Band 16, glaube ich, gelesen. Ich habe ja One Piece inzwischen verkauft, weil ich mir gedacht habe, okay, eigentlich, ehrlich gesagt, ist es Platzverschwendung. Aber ich kann es bis heute zum Verrecken nicht verstehen, was die Leute an One Piece finden. Und also ich zweifle immer an mir selbst, weil so viele Leute, deren Meinung ich wirklich schätze, sagen, dass One Piece das überragendste Werk ist, das jemals gezeichnet und entworfen wurde und dass das die Story und sonst was bliblablö so großartig ist. So, und Verena, wir haben einen Patreon. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Abnoll, aber wahrscheinlich wird es komplett anders ausgesprochen, aber ist ja auch egal. Und er war so lieb, weil er riesiger One Piece Fan ist, habe ich ihn gebeten, mir doch mal eine Sprachnachricht zu schicken, was für ihn, dass er mal beschreibt als wirklich jemand, der diese Leidenschaft für One Piece aus tiefstem Herzen empfindet, warum das so ist. Und gucken, ob er uns überzeugen kann.
Ich glaube, der Hauptgrund für mich, warum One Piece so großartig ist, ist, dass es die Durchdachtheit der Story, sage ich jetzt mal. Also wirklich, Oda ist in meinen Augen ein verdammtes Genie. Der Manga ist mittlerweile 1000 Chapter lang. Und über die 1000 Chapter gibt es immer wieder so kleine Charaktermomente oder Storymomente. Irgendwelche Sachen passieren, ein Charakter sagt was oder er sagt nicht was. Jemand Neues wird eingeführt, wir wissen nichts über die Person. Wir sehen vielleicht nur die Silhouette. Halt solche random stillen Momente, wo irgendwas eingeführt wird, aber dann nicht weitererzählt wird und hunderte Kapitel vergehen und auf einmal ist es wichtig, auf einmal ist dieser Charakter da, auf einmal hat er irgendwelche Strecken im Hintergrund gezogen. Genau, es ist nämlich so gut durchdacht, dass Oda schon am Anfang von One Piece gesagt hat, ich weiß ganz genau, wie das letzte Chapter sein wird, wie es enden wird, also wie die Story enden wird, das letzte Panel, die letzte Sprechblase und so weiter. Also wir haben es mit einem Mangaka zu tun, der sich sehr gut Gedanken darüber gemacht hat, die Story komplett durchdacht hat und nicht sich irgendwelche Sachen aus dem Arsch zieht zwischendurch und dann gerät die Story in irgendeine komische Richtung, so wie ich das bei anderen Anime und Manga erlebt hat. Und ich persönlich liebe sowas, wenn man sich so über Mysteries in der Serie unterhalten kann und oh, kommt das nochmal vor und alles Mögliche. Also für mich ist es einfach das ultimative Abenteuer. Dann die Charaktere, also erstmal die Strohhüte natürlich, unsere Geliebte. Also die geliebte Crew von allen One Piece Fans, die halt alle so verschieden sind, aber trotzdem gut miteinander harmonieren und miteinander lustig sind, aber auch ernste Sachen erleben. Und für Leute, die denken, es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen zum Beispiel, so wie das in anderen Anime ist. Ah, Kraft der Freundschaft oder irgend so ein anderer Scheiß. Nein, es ist garantiert nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt Konflikte zwischen Crewmitgliedern. Crewmitglieder verlassen die Crew, kämpfen gegen den Captain und sagen ihm, lass mich in Ruhe, ich verlasse die Crew, alles Mögliche. Halt richtig reale Konflikte, die es zwischen Menschen gäbe, die, keine Ahnung, in einer, die halt 24-7 miteinander chillen, sag ich jetzt mal. Aber nicht nur die Strohhüte sind großartig, sondern auch ganz viele andere Charaktere. Ich glaube, es gibt mittlerweile so fast an die 1000 Charaktere, die man mit Namen kennt, aber sie haben alle so ganz verschiedene tolle Motivationen, Hintergründe, und One Piece ist auch sehr gut darin, wenn es darin geht, Charaktere zu entwickeln, die Flashbacks, also die Vergangenheit von denen, die sind wirklich, also was da teilweise einige Charaktere durchgemacht haben, ist echt heftig und einfach großartig erzählt und einfach besonders in meinen Augen. Du meintest ja auch, dass du, also du denkst, du warst nicht so in der richtigen Mut dafür. Also wir One Piece Fans sind uns darüber bewusst, dass der Anfang halt wirklich nicht so gut ist und vor allem die ersten, keine Ahnung, 5-6 Bände sind echt schwach und du denkst, und es ist halt so oldschool Shonen mäßig und halt so, keine Ahnung, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht dafür ein, aber so silly dafür, wie genial die Story halt später wird, wird es dem halt nicht gerecht. Deswegen muss man sich leider Gottes ein bisschen am Anfang durchquälen, aber ich finde echt, ab dem 8. kommt schon so ein großes Highlight, auch so ein charakterliches Highlight, auch für die Crew. Dann ab dem 2. großen Arc, da geht es erst richtig los und ab da mag ich die Story auch sehr.
Also ich finde es so interessant und ich finde es so leidenschaftlich zu hören, wenn Leute immer davon vorschwärmen. Wir kennen das ja auch von Florian, die dann immer so eine riesige Leidenschaft für diese Serie haben. Aber also ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, Verena. Der One-Piece-Funke ist bei uns beiden irgendwie nicht übergesprungen, ne?
Ja, ich denke immer noch, er ist bei mir noch nicht übergesprungen. Wenn ich irgendwann mal unendlich viel Zeit habe und sage, jo, jetzt habe ich mal, keine Ahnung, kann ich mal 2 Monate lang komplett frei One-Piece lesen, jeden Tag 1-2 Bände, dann springt bestimmt der Funke über. Da bin ich immer noch fest von überzeugt. Und vielleicht... Also jetzt, wenn ich wieder so eine Sprachnachricht halt höre, dann denke ich mir, ja, Brenna, das ist richtig, gib dem noch eine Chance, auch wenn du weißt, dass dieser eine Charakter bei den 50er Bänden halt irgendwann sterben wird, was ja so gut wie jeder weiß, weil das schon seit 10 Jahren, also das ist ja vor 10 Jahren schon passiert in der Manga-Welt und du diesen Charakter lieben wirst und du wirst dich dann in 30 Bänden wieder von ihm verabschieden müssen. Trotzdem gibt dem Manga eine Chance. Das ist bei mir der einzige Grund momentan, dass ich es nicht weiterlese, weil ich weiß, dass ich diesen Charakter vergöttern werde und ich weiß, dass er sterben wird.
Bis wo hast du gelesen?
23 oder so.
Also noch einen kleinen Touch mehr als ich.
Ja, also ich kann verstehen, dass One Piece halt so gehypt ist. Es ist einfach abschreckend, die Länge, dass man halt bis 96 oder 97 liest und dass die Reihe noch läuft und dann irgendwann bis 130 oder sowas halt gehen wird. Und das ist einfach ein Mammutding, ne? Und ich kann auch verstehen, dass du es verkauft hast, weil das halt einfach 3 ganze Billy-Regalfächer komplett an Platz einnimmt und die das noch wachsen wird. Also
ja, das ist korrekt. Hattest du auch bei diesem Punkt One Piece oder hast du was anderes?
Nee, ich hatte was anderes. Ich hatte auch überlegt mit One Piece, aber ich habe gedacht, noch nicht. Also, dass ich es noch nicht mag, aber es kommt bestimmt noch. Ich hatte Food Wars jetzt aufgeschrieben, weil Food Wars halt auch so super präsent ist. Der ist, ich weiß nicht, ich glaube, Kostas und Mika hatten den ja auch irgendwie total gefeiert und den Anime halt durchgesuchtet. Und der ist halt immer in diesen ganzen Listen mit Most Popular Manga und so, ist da auch immer relativ weit oben, immer so in den Top 30 oder Top 40 von allen Manga halt. Und ich habe ja bis Band 20 gelesen, der Funke ist einfach nicht übergesprungen. Ich habe mich einfach nur gelangweilt und ich verstehe auch nicht, wieso ich das so lange durchgehalten habe, den zu lesen, obwohl ich mich immer gar nicht auf die Bände gefreut habe. Und ich habe, so, jetzt liest du mal den Band, weil du hast ihn ja gekauft. Da war ich ja noch so drauf, dass ich noch hinterhergekommen bin mit dem, was ich gelesen habe. Aber Food Wars, nee, es gefällt mir nicht. Ich finde es langweilig und ich mag zum Beispiel Toriko, finde ich bezüglich Thema Kochen viel, viel, viel interessanter. Es ist für mich ein total langweiliger Shonen. Es ist ja auch eine Schulgeschichte, aber es ist alles total langweilig und in die Länge gezogen und es ist schön gezeichnet, das ist der einzige Vorteil.
Wollte ich gerade sagen, es ist ein wunderschöner Zeichenstil, das muss man sagen.
Aber das reicht nicht, es gibt viele schöne gezeichnete Manga und...
Jeder Arina Tanemura. So, der letzte Punkt, Verena, die traurigste Manga-Szene, die du je gelesen hast. Ich möchte einmal ganz kurz anfangen damit, weil ich kann das ganz kurz und knackig machen. Ich habe keine traurige Manga-Szene gelesen. Ich bin ja ein emotionales Wrack, absolut gefühlskalt, wie Yuko halt die Hexe der Dimension aus XXXHolic. Ich finde Geschichten unterhaltsam, spannend, spektakulär oder sonst was, aber in den seltensten Fällen, und ich habe eben ja noch vom goldenen Zeitalter von Berserk erzählt, was wirklich eine absolut krasse und dramatische Szene. Ich habe halt Spannung empfunden, aber... für mich gibt es keine traurigen Szenen und deswegen habe ich gedacht, das Einzige, was ich benennen könnte, wäre jetzt die Anime-Umsetzung von etwas und zwar vom Finale von Sailor Moon, der allerersten Staffel, in der alle Sailor-Kriegerinnen sterben. Spoiler. Aber ich kann sonst nichts benennen, weil dass es mich auf traurige Art berührt, habe ich nicht. Deswegen bin ich gespannt, was du jetzt hast.
Das hat mich schon mit, keine Ahnung, mit 12 Jahren fürs Leben traumatisiert.
Ach
also
Gott,
wahrscheinlich
ich weiß
bin ich deswegen
es, ja.
So empfindlich. Die Szene ist aus Lady Oscar. Also ich habe es ja auch als Manga gelesen. Im Manga ist es genauso furchtbar wie im Anime. Ich heule jedes Mal. Ich heule schon 3 Folgen vorher, weil ich weiß, was kommt. Der Tod von André. André ist ja praktisch, er kommt ja dann mit Oscar halt irgendwann zusammen und er liebt sie ja schon Ewigkeiten. Aber sie, ja irgendwie, er erkennt halt erst ganz spät, dass sie halt auch Gefühle für ihn hat. Und dann kommen die erst ganz, ganz, ganz spät zusammen und dann wird André ja im Zuge der Französischen Revolution erschossen. Und diese ganze Szene, also es ist so traurig, es ist so schlimm und in dem ganzen Kontext, dass die gerade erst zusammengekommen sind und ja, das ist somit eine der traurigsten Szenen ever.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Aber da die Geschichte ja sowieso nichts für mich ist, muss ich mir da keine großen Gedanken machen. Okay, Buddy Peoples, wie ihr seht, wir sind hier schon fast eine Stunde am Lüllern und haben jetzt gerade mal die Hälfte geschafft. Wir haben uns deswegen entschieden, das auf 2 Folgen aufzuteilen. Den zweiten Teil, falls ihr Bock darauf habt, findet ihr auf Patreon. Da machen wir es sogar als Video für euch. Also es lohnt sich da auf jeden Fall vorbeizuschauen und unsere letzten 15 Punkte für diese 30 Tage Manga Challenge zu lesen. Und ansonsten bedanken wir uns noch bei unseren Superfans Tine, Tom und Terbi, die uns auf Patreon unterstützen, genauso wie alle anderen Patreons, denn ohne euch wäre Otaku nicht mehr möglich. Ihr unterstützt uns super toll auf alle erdenklichen Weisen und ja, jetzt habe ich mich um Kopf und Kragen geredet, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns entweder auf Patreon sehen oder ansonsten nächste Woche in der nächsten Otaku-Folge wiederhören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao.